ARD.
Kreml-Chef Putin ist seit gestern auf Staatsbesuch in Indien. Bundeskanzler Merz wird heute in Brüssel über die Freigabe der eingefrorenen russischen Vermögenswerte verhandeln. ARD-Korrespondentinnen erhalten in Köln den Hans-Joachim Friedrichs-Preis, unter anderem für ihre Nahost-Berichterstattung. Und Israel darf am nächsten Eurovision Song Contest in Wien teilnehmen. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 5. Dezember um 7.30 Uhr. Seit gestern weilt er in Indien, der russische Präsident Putin. Bei seinem Besuch wird es vor allem Gespräche über Rüstungsgüter und Handel geben. Empfangen wurde er am Militärflughafen in Neu-Delhi von Regierungschef Modi persönlich. Eine durchaus ungewöhnliche Geste. Anschließend fuhren beide Politiker gemeinsam zu einem privaten Abendessen davon. Entscheidend wird das für heute offizielle Gipfeltreffen sein. Und dabei wird es vor allem um Waffenlieferungen an Indien gehen. Wie stehen die Chancen für Russland, dass es zu einem Deal kommt? Dazu unser Korrespondent Peter Hornung aus Neu-Delhi.
Ja, dieses Thema Waffenlieferungen, das ist wohl eines der wichtigsten bei diesem heutigen 23. Indien-Russland-Gipfel, der am Vormittag beginnt. Putin würde Indien wohl gerne moderne Kampfjets vom Typ Sukhoi 57 verkaufen. Die Inder allerdings geben sich bislang zurückhaltend. Es ist so, dass die indische Armee sehr viel Militärtechnik aus Russland bezogen hat in den letzten Jahrzehnten, schon seit langer Zeit, aber Indien will das reduzieren, Russland dagegen möchte Indien noch mehr Material verkaufen. Wichtig sind auch die Energieimporte. Indien beteiligt sich ja nicht an den Ukraine-Sanktionen gegen Russland. Im Gegenteil, es bezieht seit Jahren billiges russisches Öl und zieht daraus Vorteile. In jüngster Zeit aber, da ist der Druck auf die indische Regierung durch die Sanktionen, aber auch durch US-Präsident Trump und seine Strafzölle gestiegen. Und deshalb wird auch weniger Öl inzwischen importiert.
Ein gemeinsames Abendessen wird es heute auch für Bundeskanzler Merz in Brüssel geben. Dort trifft er mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem belgischen Premierminister De Wever zusammen, um, wie es heißt, im privaten Rahmen über die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte für die Finanzierung der Ukraine zu sprechen. In Belgien liegt ja ein Großteil des Geldes, geschätzt 185 Milliarden Euro, verwaltet von der Gesellschaft Euroclear. Belgien stellt sich da bisher quer und befürchtet rechtliche Konsequenzen, vor allem aber russische Vergeltungsschläge. Also heißt es für Merz, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das hat er gestern in Berlin auch noch einmal bekräftigt. Er nehme die Bedenken der belgischen Regierung ernst, würde aber De Wever versuchen, davon zu überzeugen, dass der Weg, so wörtlich, den wir hier vorschlagen, richtig ist. Und Kanzler Merz muss sich auch Spott aus Russland gefallen lassen. In einer vertraulichen Telefonkonferenz europäischer Spitzenpolitiker äußerte Merz sein Misstrauen gegenüber den US-Unterhändlern im Ukraine-Krieg. Die Reaktion aus Moskau erfolgte prompt. Der russische Chefunterhändler Dmitriev schrieb auf der Plattform X kurz und bündig: "Lieber Merz, Sie sind nicht einmal im Spiel." Und hinterher schob er die bekannten Vorwürfe der Kriegstreiberei und Torpedierung des Friedens. Und einen kleinen Erfolg kann die ukrainische Armee im russischen Angriffskrieg vermelden. Da heißt es, man habe eine große Chemiefabrik im Süden Russlands angegriffen und einen Brand ausgelöst. Die Anlage stellt Komponenten für Sprengstoffe her und ist dabei eine der größten dieser Art in Russland. Russische Reaktionen blieben bislang aus. Einen Erfolg auf ganz anderer Ebene auch für die beiden ARD-Auslandskorrespondentinnen Sophie von der Tann und Katharina Willinger. Die beiden sind gestern Abend in Köln mit dem wichtigen Hans-Joachim Friedrichs-Preis für kritischen Fernsehjournalismus ausgezeichnet worden. Vor allem gegen die seit 4 Jahren in Israel lebende von der Tann gab es für ihre Israel-Berichterstattung im Vorfeld heftige Proteste. Und auch gestern versammelten sich einige Protestler vor dem WDR-Funkhaus. Mehr dazu von Carsten Uperdeck aus Köln.
Katharina Willinger berichtet aus der Türkei und dem Iran. Sophie von der Tann aus Israel und den palästinensischen Gebieten. Gegen die Auszeichnung für von der Tann hatte es in den vergangenen Wochen Proteste gegeben. Kritiker werfen ihr vor, die Terrorakte der Hamas verharmlost zu haben. Um gegen die Auszeichnung der ARD-Korrespondentin zu protestieren, haben sich am Abend laut Polizei bis zu 100 Demonstranten vor dem WDR-Funkhaus versammelt, wo die Veranstaltung stattgefunden hat. Die ARD und die Journalistin widersprechen den Vorwürfen. Von der Tann bezeichnete sie bei der Preisverleihung als bodenlos. Neben den ARD-Korrespondentinnen sind auch der WDR-Journalist Bohan Akit und die Organisation Reporter ohne Grenzen ausgezeichnet worden.
Monatelang ist über einen Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest gestritten worden. Nun ist klar, Israel ist im kommenden Jahr in Wien mit dabei. Mit sichtlicher Erleichterung verkündete man nach der EBU-Generalversammlung in Genf die Entscheidung. Für Israel ein Grund zur Freude, allerdings nicht für alle anderen teilnehmenden Länder. Einige sagten daraufhin ihre Teilnahme ab, darunter Spanien und die Niederlande. Die Reaktionen des gestrigen Abends fasst Katrin Hondl aus Genf zusammen.
Die Entscheidung ist gefallen. Israel ist auch 2026 in Wien beim Eurovision Song Contest dabei. Bei der EBU-Sitzung in Genf gab es keine Abstimmung über einen möglichen Ausschluss des israelischen Senders Kan, nachdem eine Mehrheit neuen Regeln für den ESC zugestimmt hatte.
Es war eine intensive, zweistündige Diskussion auf Augenhöhe und wir haben Argumente ausgetauscht und es ist dann abgestimmt worden über die neuen Regularien.
Berichtet am Abend in Genf, sichtlich erleichtert, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.
Das ist mehrheitlich angenommen worden. Als Chef des ORF und als Veranstalter des nächsten Song Contests freut mich das persönlich.
Mit den Regeländerungen reagierte die EBU auf den Verdacht, dass Israel beim ESC 2025 die Publikumsabstimmung gezielt beeinflusst habe. Das Voting der Zuschauerinnen und Zuschauer soll deshalb künftig weniger Gewicht haben und es soll verhindert werden, dass ein Staat Werbung für einen Wettbewerbsbeitrag machen kann. Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, sagte nach der Sitzung in Genf:
Das Abstimmungsergebnis heute zeigt, dass klare Regeln und Werte und auch politische Unabhängigkeit von Öffentlich-Rechtlichen stärker sind als tagesaktuelle emotionale Debatten.
Aber die Debatten sind mit der EBU-Entscheidung nicht zu Ende. Während unmittelbar nach der Abstimmung der israelische Sender Kan die Teilnahme am ESC 2026 bestätigte, kündigten mehrere andere Länder ihren Boykott an. Die Niederlande, Spanien, Slowenien und Irland werden kommendes Jahr in Wien nicht dabei sein. Und auch sie argumentieren mit Regeln und Werten. Der Chef des niederländischen Senders Afro Tros, Taco Zimmermann, nennt in Genf drei Gründe für den Rückzug. Das andauernde Leiden der Menschen in Gaza, die Unterdrückung der Pressefreiheit dort und die politische Einmischung der israelischen Regierung, um die Abstimmung beim letzten ESC zu beeinflussen. Er habe vollen Respekt für die Entscheidung einiger Sendeanstalten, so EBU-Direktor Martin Green. Er hoffe jedoch sehr, dass sie 2027 zurückkehren werden.
I very much hope that those few broadcasters who feel they can't be there next year will return back. To us in 2027.
Und Reaktionen gab es natürlich auch aus Israel. Präsident Herzog brachte auf der Plattform X seine Freude mit den Worten: Israel verdient es, auf den Bühnen der Welt zu sein, zum Ausdruck. Und er schickte dann noch einen Dank an alle Freunde, die sich für das Recht des Landes stark gemacht hätten, hinterher. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.